Diese Folge wurde auf Niederländisch aufgenommen und mittels AI auf Deutsch neu vertont. Willkommen zu unserem Podcast über die Expo 58. Auch in dieser Folge versetzen wir Sie zurück ins Jahr 1958. Als eine Zeitung 2 Franken kostete, die NASA das Licht der Welt erblickte und der Hula-Hoop-Reifen die Welt im Sturm eroberte. Stellen Sie sich vor, es ist das Jahr 1958. Sie sind jung und leben in der Hauptstadt Belgiens. Überall, wo man hinschaut, sieht man Strukturen. Es werden Pavillons errichtet und Straßenbahnschienen verlegt. Die Stadt, in der du aufwächst, verändert sich und es liegt Elektrizität in der Luft. Der Grund für diese frenetische Energie? Die Weltausstellung in Brüssel, auch bekannt als Expo 58. Heute hören wir uns die Geschichte von Francis van der Vondelen an, der in Brüssel aufgewachsen ist und die Weltausstellung 1958 aus der ersten Reihe erlebte. Die Vorbereitungen für die Expo 58 begannen bereits Jahre vor der eigentlichen Eröffnung im Jahr 1958. Die Idee und die ersten Pläne wurden bereits in den frühen 1950er Jahren diskutiert. Belgien wollte mit dieser Weltausstellung seine Genesung nach dem Zweiten Weltkrieg zeigen und ihre zentrale Rolle in der europäischen Gemeinschaft unterstreichen. Der eigentliche Bau der Pavillons und Strukturen, darunter das ikonische Atomium, begann im Jahr 1956. Francis van der Vondelen war zu dieser Zeit 13 Jahre alt und lebte in Brüssel. Das erste Mal kam er während der Bauarbeiten mit der Expo in Berührung. Es war Liebe auf den ersten Blick.
Ich bin Francis van der Vondelen. Zurzeit wohne ich in Jette, also ganz in der Nähe von hier. Aber dann, 1958, lebte ich in Everest. So habe ich die Expo 58 von Everest erlebt. Frühmorgens fuhr ich mit der Straßenbahn zum Heisel. Und ich habe den ganzen Tag damit verbracht. Damals war ich 15 Jahre alt. Ich war 70 Mal auf der Expo 58. Es gab mehrere Möglichkeiten, in die erste Expo einzudringen. Dans le cadre während dieser Zeit wurde gebaut, pour voir l'évolution des œuvres. Von den 1956 Jahren, je ne dirais pas de semaine en semaine, mais de mois en mois, Führung herumlaufen. Vous avez vu, um die Entwicklung der Werke zu sehen, zum Beispiel, en fait, monter. Ich werde nicht sagen, donc, von Woche zu Woche, aber von Monat zu Monat. La première rencontre avec l'Expo 58, c'était avec les travaux des années 56. Das Atomium kommt nicht aus dem Boden, sondern es kommt tatsächlich
le premier jour de l'Expo, die erste Begegnung mit der Expo 58,
das war bei den Arbeiten im Jahr 57, und dann der erste Tag der Expo, Donnerstag,
avant l'Expo, quoi qu'il en soit,
der 17. April,
il se passait 1958,
que l'on lisait dans les journaux,
als die großen Massen angelassen wurden, als der König,
avant l'Expo,
par exemple,
offiziell für les piliers de soutien de la Expo, was auch immer das von der Expo war, je crois, geschahen alle möglichen Dinge, die man in der Zeitung lesen könnte,
quelque part dans le Brabant Wallon.
J'ai vu des photos,
zum Beispiel sind die Stützpfeiler des Atomiums,
à travers les petits villages wallons,
ces grandes rampes,
in la Louvière gemacht,
pour venir jusqu'ici.
Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwo in
Wallonisch-Brabant. Enorm, en fait.
Ich habe Bilder davon gesehen,
von der kleinen Wallonischen,
des années 55, großen Treppen
durch kleine wallonische
Dörfer.
Que
nous étions en vacances à Blankenberg.
Aber ich konnte das alles nicht fassen.
So viel war es in der Tat.
Mais il y avait un pavillon pour la publicité,
Jahre zuvor,
pour
l'Expo.
Ich spreche von den Jahren 55
und 56.
On fait de la publicité.
Ich glaube, wir waren im Urlaub in Blankenberg oder in de Panne. Ich kann es nicht mehr genau sagen.
Par exemple,
l'hebdomadaire a failli publier
une revue pavillon für die Werbung,
à l'Atomium, comment il se développait, etc.
So wurde bereits 2 Jahre
à l'époque, dass ich devais aller à l'Expo 58.
Und natürlich
der Fortschritt der Arbeit à l'Expo 58.
Wöchentlich gab es einen
Überblick der Werke zum Atomium, wie es gewachsen ist und so weiter. Damals musste ich zur Expo 58 gehen. Alle nahmen an der Expo 58 teil. Es gab die Expo 58 Brot. In der normalen Bäckerei wurde dann Brot verkauft, Expo 58. Codor hatte Schokoladenriegel, Expo 58. Alle nahmen an der Expo teil.
Wir können es uns nur schwer vorstellen, denn wir leben in einer Zeit, in der die Welt in unsere Taschen passt. Und wir können mit unserem Daumen in wenigen Minuten ein Flugticket buchen zu den meist exotischsten Zielen. Das war 1958 anders. Reisen ist nicht jedermanns Sache und für viele war das Ausland unzugänglich. Ein Ausflug nach Blankenberge, das war möglich. Mit dem Flugzeug nach Benidorm zu fliegen, war schon weniger normal. Die Expo 58 war daher für viele eine einmalige Gelegenheit, in Brüssel auf Weltreise zu gehen.
In 1958 blieben wir zur Expo 58 zu Hause, aber das war eine Woche in Blankenberge. Nicht 14 Tage, sondern eine Woche in Blankenberge. Und dann eine möblierte Wohnung. Also haben wir meine Familie, meine Eltern und ich, wir drei. Dann sind wir in Blankenberge angekommen. Und das Erste, was wir machten, es wurde einem möblierten Zimmer gesucht. Und dann wurde ein möbliertes Zimmer gemietet, eine Woche lang. Und dann mussten wir sofort einkaufen gehen, denn es gab eine Küche, in der man Pommes frites zubereiten konnte. Das war eine Reise um die Welt. Und Sie wollen über Länder sprechen. Im Jahr 1958 war es nicht normal, dass man reiste nach Finnland, in den Iran oder nach Brasilien. Das waren also immer Entdeckungen, die ich gemacht habe.
Francis besuchte die Expo 58 nicht weniger als 70 Mal. Er wohnte einen Steinwurf von der Heisel entfernt und er versuchte jederzeit die Weltausstellung zu besuchen. Man könnte meinen, er hätte schon alles gesehen. In diesen 6 Monaten wurden keine neuen Pavillons errichtet. Speisekarten der Restaurants veränderten sich kaum und die Ausstellung blieb weitgehend unverändert. Hatten Sie damals nicht genug von diesen Pavillons?
Nein, man wird das nicht satt, denn jeden Tag gab es etwas anderes zu entdecken. Dort befanden sich die Pavillons der verschiedenen Länder, aber es gab auch Pavillons von Unternehmen. Zum Beispiel etwas, das mir in den Sinn kommt, nämlich IBM oder vielmehr IBM. Sie hatten einen Pavillon, in dem es elektrische Schreibmaschinen mit Kugeln gab. Früher waren es Kugeln und das war das erste Mal, dass man das hier gesehen hat. Und so ging ich praktisch, ich will nicht sagen jeden Tag, aber oft als erster hinein im IBM-Pavillon, um eine Note zu tippen und dann den Rest zu beobachten. Aber es gab auch noch andere Sachen. Es gab Entspannung. Zum Beispiel gab es Zirkarama und Cinerama. Cinerama projizierte auf eine große Projektion mit 3 verschiedenen Kameras. Eine Kamera hierhin, eine Kamera dorthin und eine Kamera in diese Richtung. Und die Konkurrenz war Zirkarama und das hatte 15 Leinwände. Diese fanden direkt neben dem amerikanischen Pavillon statt, ein wenig weiter von hier. Da bin ich am Morgen losgefahren. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde die Expo um 10 Uhr eröffnet. Ich bin also frühmorgens um 9 Uhr mit der Straßenbahn hierher gefahren. Meine Mutter bereitete Sandwiches vor. Das war zu dieser Zeit normal. Jetzt können die Jugendlichen sofort in Restaurants gehen. Ich kam also mit meinen Sandwiches hier an. Und überall gab es kleine Pavillons von Coca-Cola. Es gab überall Coca-Cola. Also Sandwiches mit Coca-Cola oder im Pavillon des Heiligen Stuhls, Selbstbedienung. Und wie sah die Speisekarte dort aus? Traditionelles belgisches Menü, Boulettes, Bällchen in Tomatensauce, Spaghetti und dergleichen. Allerdings war die Bevölkerung nicht an Reisen gewöhnt. Spaghetti, das war etwas aus der Ferne, griechisch, Feta-Käse essen zum Beispiel. Das wurde hier nicht getan. Das sollst nicht vergessen, das ist nicht 80 Jahre her, aber immerhin fast 60 Jahren. Mein Abonnement, ich hatte ein Jugendabonnement, das 300 Franken kostete, das war viel. Aber man wusste schon lange im Voraus, wie viel diese Abonnements kosten. Und ich habe für ein Abonnement gespart. Ich habe für mein Abonnement von 300 gespart. Und natürlich haben meine Eltern geholfen. Es war jeden Tag etwas anderes. Man kam hierher, ohne zu wissen, was man tun werde. In gewisser Weise, welchen Pavillon sie besuchen wollten. Aber man kam beim norwegischen Pavillon und dann, ich besuche heute Norwegen. Aber es ging nicht nur um Länder. Es war auch die Industrie. Sie hatten den Pavillon von Diamant, sie hatten den Pavillon von Mund, nicht vom Mundtheater, sondern vom Geld. So wurde zum Beispiel für die Expo 58 eine Sondermünze geprägt. Silbermünzen zu 50 Franken, damals, die heute nicht mehr im Umlauf sind, aber damals im Umlauf waren. Das Geld kam tatsächlich als Souvenir in den Koffer der Bank.
Expo 58 hat nicht nur Länder angezogen. Die Unternehmen sahen darin auch eine Gelegenheit, sich selbst zu präsentieren. Auf dem 200 Hektar großen Gelände, wo die Ausstellung stattfand, trafen die Besucher auch Pavillons von Unternehmen vor. Sie wurden entworfen, um ihre neuesten technologischen Innovationen und Produkte zu präsentieren. Dazu gehörte der Philips Pavillon, ein architektonisches Meisterwerk, entworfen von dem Architekten und Komponisten Yannis Xenakis. Die Musik für die Multimedia-Show wurde von Edgar Varèse komponiert. Le Poème électronique, das beim Publikum gut ankam. Aber auch Sabena, damals die nationale Fluggesellschaft Belgiens, war mit einem Pavillon vertreten, wo es seine Luftfahrtaktivitäten vorstellte und die Entwicklung der Luftfahrt präsentierte. Auch Coca-Cola, der weltweit bekannte Hersteller von kohlensäurehaltigen Getränken, war reichlich anwesend.
Sie dürfen nicht vergessen, dass der Krieg 1945 zu Ende war und 10 Jahre später begannen wir mit dem Bau der Expo, die 13 Jahre später eröffnet wurde. Die Menschen wollten etwas Neues, eine neue Welt war im Entstehen begriffen.
Die Botschaft der Weltausstellung war eindeutig. Die Schatten des Zweiten Weltkrieges verblassten und wichen einem sonnigen Horizont voller Optimismus. Der goldene Schein der nahenden 60er Jahre kündigte sich an, wo ein felsenfester Glaube an die Zukunft und die Wunder der Wissenschaft im Mittelpunkt standen. Die Heysel-Ebene wurde zum Schauplatz eines atemberaubenden Schauspiels. Die Expo 58 bot sowohl Ländern als auch Unternehmen eine Bühne, um ihre Größe und ihre Vision zu zeigen. Jede Ecke des Geländes strahlte Prestige aus und die Pavillons leuchteten vor Ehrgeiz. Inmitten dieses Trubels ging Francis mit großen Augen vor Bewunderung. Er hat jede Nuance, jedes Detail, jede Innovation begierig aufgesaugt. Er war eingetaucht in das Wunder einer Welt, die sich neu erfindet.
Der französische Pavillon, ein Koloss von einem Pavillon, und das ruhte auf einem großen Betonblock und das war fast ein Vogel. Was die Schönheit betrifft, so ist der amerikanische Pavillon der schönste. Eine Frage der Robustheit. Russland war die schönste. Aber dann gab es da auch zum Beispiel Sputnik, der erste gestartete Satellit. Jeder wollte diesen Sputnik sehen. Von Pavillon zu Pavillon ändert sich alles grundsätzlich noch. Was auch immer es gab, in jedem Pavillon der großen Länder gab es einen Kinosaal. Zum Beispiel gab es im amerikanischen Pavillon einen Kinosaal, der gleichzeitig ein Theatersaal war. Und der Kinosaal, in dem lange Zeit South Pacific gespielt wurde, und das ist ein Musical, habe ich auch von Musicals gelernt, von unter anderem des amerikanischen Pavillons. Übrigens, ein Teil des amerikanischen Pavillons gibt es noch, das ist das berühmte American Theater. Das ist nicht abgerissen worden. Neben dem amerikanischen Pavillon gab es den russischen Pavillon. Dort gab es auch einen Kinosaal, in dem russische Filme gezeigt wurden. Man kam mit verschiedenen Kulturen in Kontakt. Die Niederlande zum Beispiel hatten einen Pavillon, der dem Wasser gewidmet war. Es gab eine Menge Wasser, sie waren beschäftigt mit dem Bau des Hochwasserschutzes und so weiter. Marokkanischer Pavillon, das war typisch marokkanisch, aber dann gab es zum Beispiel auch der Pavillon des Vereinigten Königreichs, der typisch britisch war. Denn es gab die ausgestellten Kronjuwelen oder falschen Kronjuwelen.
Im Jahr 1958 befanden wir uns mitten im Kalten Krieg. Die Zeit war geprägt von politischen Spannungen, ideologischen Spaltungen und ein Wettrüsten zwischen dem Westen, angeführt von den Vereinigten Staaten, und dem Ostblock, angeführt von der Sowjetunion. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die frühen 1990er Jahre wird die Welt regelmäßig von Konfrontationen erschüttert. Zum Glück, ohne dass die beiden Supermächte direkt gegeneinander in Krieg kamen. Dies war auch im Jahr 1958 der Fall. Es gab einige Ereignisse, die sich nachhaltig auf die internationalen Beziehungen auswirkten. Im Libanon gab es eine Krise. Die Vereinigten Staaten drohten mit einem Atomangriff auf China inmitten der Krise um die Straße von Taiwan und der Status von West-Berlin führte zu Spannungen. Die Pavillons der beiden Supermächte standen sich buchstäblich gegenüber. Beide Länder versuchten sich gegenseitig zu übertrumpfen, in welcher Hinsicht auch immer. So brachte die Sowjetunion eine Nachbildung des Sputnik-Satelliten nach Brüssel. Dieser Satellit war 1958 nicht nur ein technisches Wunderwerk, er war auch so etwas wie der Beginn des Weltraumrennens. Aber der US-Pavillon war bestimmt nicht schlechter. Das Gebäude, von dem bekannten Architekten Edward Durrell Stone entworfen, der auch das MoMA in New York zu seinen Referenzen zählt, war eines der größten auf der Weltausstellung. Es war ein Beispiel des technologischen Fortschritts in den USA in der Nachkriegszeit. Und es war dieser Pavillon, der einen bleibenden Eindruck bei Francis hinterließ.
Die schönste Entdeckung, das ist der amerikanische Pavillon. Der amerikanische Pavillon war ein großer Kreis und hier direkt neben dem russischen Pavillon, der ein Block war und wo der erste Sputnik ausgestellt war. Eine Entdeckung für die damalige Zeit war aber auch der Pavillon des Heiligen Stuhls. Diese hatten einen Pavillon neben dem amerikanischen Pavillon und sie hatten ein Restaurant. Und das Außergewöhnliche war oder war damals die Selbstbedienung. Das kannten wir in 58 noch nicht. Es staunte die Leute, sich mit ihren Tellern sich am Tisch zu setzen. Heute ist das alles normal, aber damals war das außergewöhnlich. Man betrat den American Way of Life. Zum Beispiel hatten wir hier in Belgien noch keinen Farbfernseher. Das kam erst, glaube ich, in den 70er Jahren. Aber es gab ein Studio für die Aufnahme von Farbfernsehen. Und so konnte man außerhalb des Studios, man konnte sehen, wie sie im Studio arbeiten, aber man konnte auch sehen, was das Ergebnis auf den Bildschirmen war. Im Studio gab es Tom and Jerry oder Woody Woodpecker in Farben. Das war etwas Fantastisches. Gleich daneben befand sich, ich spreche immer noch von dem amerikanischen Pavillon, gab es ein Studio, in dem man in aller Ruhe Musik hören konnte. Aber das war auch etwas Besonderes. Stereo. Wir hatten noch nie Stereo gehört. Als ich da reinkam, waren diese Bässe. Tschaikowskis erstes Klavierkonzert, das die Musik voll zur Geltung brachte. Ein Stück weiter war dann der ausgestellte Computer zu sehen. Wir kannten keine Computer, wir kannten schon Lochkarten. Aber was mit diesen Lochkarten geschah, wussten wir nicht. Aber in diesem Computer, man ging in den Stand dieser Computer rein und man könnte ein Jahr nennen mit der Frage, drucke mir aus, was zum Beispiel im Jahr 1382 passiert ist und drucke das auf Niederländisch. Dann bekam man einen Satz über die goldene Sporenschlacht. Man konnte nicht auf Russisch nach der russischen Revolution fragen, man musste also jedes Mal ein Jahr und eine Sprache angeben. Und dann bekam man eine Notiz, was in dem Jahr passiert war. Aber das war etwas Fantastisches. Jetzt ist das ganz normal. Hätte es Stacheldraht gegeben, wäre ich nicht überrascht gewesen. Aber die Leute kamen aus dem amerikanischen Pavillon, um zum russischen Pavillon zu gehen. Aber nur das Konzept des Gebäudes selbst von Russland. Ein Block. Ich kann es nicht besser sagen als ein Block. Und dann gab es noch der Kinosaal, in dem man russische Filme sehen konnte. Unsere Bevölkerung, denke ich, war nicht reif, russische Filme zu sehen. Ein Film, der lang auf Programm war, war der 41 über der Revolution. Aber ich glaube nicht, dass viele Leute hineingegangen sind.
Wie immer schon beabsichtigt war, wurden die meisten Pavillons nach der Expo 58 abgerissen. Wenn man genau hinsieht, kann man jedoch hier und da noch Pavillons entdecken. Zum Beispiel gibt es immer noch Überreste des US-Pavillons und das von Côte d'Or in seiner Gesamtheit umgesiedelt und nun seit Jahren in das berühmte Dancing Carré verwandelt. Aber damit hat Francis weniger Erfahrung.
Wenn du mich einlädst, nicht um mit dir zu tanzen, aber wenn du mich einlädst, lassen Sie mich einen Vergleich mit dem Théâtre Carré anstellen, Dancing Carré von heute und der Pavillon von damals. Das amerikanische Theater, das nebenan war, wurde noch längere Zeit benutzt als Fernsehstudio für Feuertee. Damals, aber das hast du wohl nicht gekannt, der Musikmeister. Das war eine Quizsendung zum Erkennen von Melodien. Das wurde im amerikanische Theater aufgenommen, Überbleibsel des amerikanischen Pavillons.
Dass ein Pavillon der Expo 58 ein zweites Leben als Dancing bekommt, ist in gewisser Weise treffend. Schließlich war die Weltausstellung nicht nur ein Schaufenster der Innovation, sondern auch ein lebhaftes Fest voller musikalischer Klänge und Tänze. Auch Francis war von der Musik und der Atmosphäre der damaligen Zeit angetan.
Ich erinnere mich gut an den zweiten oder dritten Tag, an dem die Expo geöffnet war. Im großen Pavillon fand eine Eröffnungsgala statt. Und bei der Eröffnungsgala war Jules Lehmans und noch einer Bob Benny und die große Vedette jener Zeit Mario Lanza. Ich habe Mario Lanza hier auf der Weltausstellung gesehen, aber man ging dorthin, um zuzuhören, aber das war nicht wie Puckelpop im Moment. Dass man dort auf der Wiese mit Tausenden stehst, man saß in deinem Sitz und hörte Mario Lanza oder Jules Lehmans. Um über Musik zu sprechen, dann kam man auch in Kontakt mit Musik aus anderen Ländern. Im Moment höre ich sehr gerne brasilianische Musik. Wenn es irgendwo das Girl from Ipanema spielt, halte ich an. Dieser Gilb, der schon lebte, aber das Lied gab es damals noch nicht. Man kommt in Kontakt mit anderen Kulturen. Das war Frolic Belge. Aber der vorherige Mann, der hat seine Geliebte hier kennengelernt und so weiter, der war schon im Frolic Belge. Ich war 14, 15 Jahre alt. Ich war einmal in Oud-Belgien, aber musste rechtzeitig nach Hause kommen. Ich habe nicht jeden Abend im Oberbrauhaus von Löwenbräu gesessen. Löwenbräu hatte im Vergnügungspark ein sehr großes Festzelt aufgestellt und jeden Tag wurde dort Oktoberfest gefeiert. Es war April oder Mai, aber die Oktoberfeste waren in Löwenbräu. Vergnügungspark, dort gab es Autoscooter. Das Kino, von dem ich am Anfang sprach, Cinerama, war auch dort. Das war in der Tat eine Messe. Und dazu im Oberbrauhaus, das waren Masse, die man dort trinken konnte. Es liefen dort also eine Menge besoffene Leute herum. Das erste Bier, das ich in meinem Leben getrunken habe, im Alter von 15 Jahren. Das kann man nicht vergleichen. Das Atomium besteht aus drei Säulen. Eine Säule zeigt, glaube ich, in Richtung der dortigen Kirche St. Lambertus. Eine weitere Säule ist im Pavillon aus Aluminium angekommen und da war eine Säule und dort gab es eine Kneipe, in der nur Ginger Ale ausgeschenkt wurde. Mein erstes Bier war, als ich 15 Jahre alt war, Ginger Ale am Fuße des Atomiums.
Es besteht kein Zweifel daran, dass die Expo 58 bei vielen Menschen Anklang findet. Jeder, der das Privileg hatte, damit in Kontakt zu kommen, wurde irgendwie von ihr verzaubert. Und dieser Optimismus hat eine ganze Generation inspiriert. Selbst für Francis, der das damalige Brüssel tief in seinem Herzen trägt, bleibt die Weltausstellung eine leuchtende, unvergängliche Erinnerung.
Ich spreche immer noch darüber. Ich habe die Einladung, hierher zu kommen, mit Freude angenommen. Expo hat viel aufgewacht. Ich reise sehr viel. Ich bin vor 2 Wochen 80 geworden. Es wird jetzt immer weniger. Aber ich bin viel gereist und ich glaube, das ist dank der Expo 58. Die Weltausstellung hatte einen großen Einfluss auf mich und es hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt im Moment bin. Ich habe einen Job unter 5 verschiedenen Namen ausgeführt und ich habe in einer Bank gearbeitet. Diese Bank hieß 1962 die Bank der Société Générale de Belgique. Diese wurde dann in Generale Bank Machapai geändert. Dann Generale Bank, dann Fortis Bank und jetzt BNP Paribas. Und ich hatte am Ende meiner Karriere einen Sitz in der internationalen Abteilung. So bin ich auch wieder in Kontakt mit fremden Kulturen gekommen, mit ausländischen Bankern und dergleichen. Nein, aber ich erinnere mich, dass wir einmal ausländische Auszubildende hatten, Praktikanten aus anderen Ländern, für 1 oder 2 Wochen in unserem Dienst. Und das war jedes Mal so. Van der Vondelen, Sie nehmen einen Praktikanten. Weil ich konnte Englisch, meine Kollegen sprachen weniger Englisch. Ich denke jetzt, wo Sie darüber sprechen, dass sie auch dort verwurzelt sein könnte. Sozusagen, du kannst mich in Istanbul absetzen. Irgend immer wo. Dann würde ich anfangen, sie 1 Woche lang herumzuführen und ich werde Ihnen sagen, dies und das und das. Dort lernte ich die Welt kennen.
Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Sie möchten noch mehr erfahren? Dann hören Sie sich die anderen Podcasts an und tauchen Sie ein in die Welt der Expo 58. Möchten Sie mehr über das Atomium oder die Weltausstellung erfahren? Weitere Informationen finden Sie auf atomium.be oder besuchen Sie die Dauerausstellung über die Expo 58 in den Sphären unseres Nationaldenkmals.